So, willkommen zur Vorlesung über Kosmologie. Wir hatten gestern schon angefangen, das waren eigentlich die Übungen, aber wir haben das Problem, dass heute dieser Hörsaal belegt ist ab 1 Uhr. Da gibt es eine Vorbesprechung zum Anfängerpraktikum, das habe ich auch erst kurzfristig erfahren, deswegen machen wir heute nur eine Stunde. Nächste Woche Dienstag wären eigentlich Übungen, da machen wir auch noch ein bisschen Vorlesung und Übungen dazu. Denn Mittwoch ist Feiertag, da haben wir dann keine Vorlesung. Also es geht leider sehr schleppend voran hier mit den Vorlesungsstunden. Ich hoffe, das wird dann besser. So, wir hatten ja gestern schon so angefangen, da habe ich Ihnen so einen Überblick gegeben, was wir alles dran nehmen wollen. Hatte auch angefangen zu besprechen, dass ich hauptsächlich nach einem Buch vorgehe, was 2011 erschienen ist. Das habe ich Ihnen mal mitgebracht. Das ist also dieses Buch hier. Introduction to the Theory of the Early Universe, Hot Big Bang Theory. Ja, das hört sich schon ganz gut an. Hot Big Bang Theory ist doch was Tolles, ist doch attraktiv. Ja? Schmunzen Sie. Ja. Es gibt einen zweiten Band dazu, also weil mittlerweile die Kosmologie so umfangreich ist. Ein paar neue Gesichter sehe ich hier, deswegen wiederhole ich das nochmal. Das würde ich dann in einer Spezialvorlesung im nächsten Semester anbieten. Da geht es dann um Cosmological Perturbations and Inflationary Theory. Also im Prinzip das gleiche zweiter Band, aber dann nicht, was hier behandelt wird. Hier wird hauptsächlich das homogene Universum behandelt, während im zweiten Band dann das inhomogene Universum behandelt wird, also großräumige Strukturen, wie sind Galaxien entstanden, was macht die kalte, dunkle Materie, diese Schwankungen in der kosmischen Hintergrundstrahlung, wo kommen die her, aus der Inflation? Wie entstehen daraus die Galaxien? Das sind also die Fragen, die ich dann, weil das so umfangreich ist, in einer Spezialvorlesung im nächsten Semester anbieten würde. Wenn jemand daran Interesse hat und kann das nicht in Astromodul B einbringen, dann muss ich dazu ein extra Modul beantragen. Also wenn da irgendjemand schon jetzt Interesse hat und weiß, dass er das hören möchte, und es kann das nicht in Astromodul B einbringen, dann soll er mir das sagen. Wer jetzt oder nach der Vorlesung, dann muss ich ein Modul dafür extra beantragen. Ist leider so. So, waren denn von denen, die gestern da waren, gibt es denn da noch Fragen zur Vorlesung? Ja?
Wie sieht es denn aus, wenn Sie meinen, ja, eventuell findet eine Klausur statt?
Eine Klausur, danke. Ja, genau. Das müssen wir auch noch machen. Es gibt natürlich auch da wieder Auflagen, wann eine Klausur stattzufinden hat. Da gibt es dann nur gewisse Wochen. Ich hoffe, ich finde den Zettel. Ist ganz genau festgelegt. So. Die eine Möglichkeit ist, es gibt zwei Phasen. Die eine ist irgendwann so gleich im August nach der Vorlesung. Da bin ich nicht da. Und die zweite Phase wäre im September. Gibt es auch nur zwei Wochen. Und in der einen Woche bin ich auch auf einer Tagung. Das heißt, es bleibt nur eine Woche übrig, vom 17. bis zum 20. September, die Klausur. Und ich würde es einfach mal sagen, Dienstag 10 Uhr, hier in diesem Raum. Ja? 17. September. Klausur. September 17., 9., 10 Uhr, Raum Strich Strich 102. Okay. Ja. Ja, sollte man eigentlich schon anwesend sein, ja. Sie erhalten ja dafür auch Punkte. Und Sie machen den Rest über die Aufzeichnung. Also wird alles aufgezeichnet, Sie können es sich angucken. Ja. das, was wir dann halt am Dienstag dran nehmen, das wird dann halt auch Stoff der Klausur sein. Ne?
Aber dieses Semester geht es halt bei mir leider nicht direkt, bei manchen anderen auch nicht. Aber ja klar, wenn man sich es online anschauen kann.
Also wir hatten ja letztes Semester schon das Problem, da diese dritte Stunde festzulegen. Ich möchte das jetzt eigentlich vermeiden, nochmal anzufangen. Ja, ja, also letztes Semester haben wir das auch so gehandhabt.
Also Moment, ich glaube, da liegt ein kleines Missverständnis. Es gibt keine Zettel, die wir bearbeiten müssen, so. Abgeben und Punkte zurückbekommen.
Nicht. Okay.
Also, das war, ich denke, das ist dasselbe Schema.
Wie das wird wieder so offen gehandhabt, aber ich mache diesmal mehr Übungen als letztes Mal. Denn das war ja ein Punkt, Sie wollten mehr Übungen haben. Ja, machen wir also auch mehr Übungen. Wird beides vorkommen, aber Sie müssen natürlich da nicht sämtliche Herleitungen wieder nachexerzieren. Es geht ums Verständnis. Also es wird natürlich dann auch Verständnisfragen kommen, Text, Verständnis, aber auch Aufgaben. Also da muss man schon was rechnen. So ein bisschen, also Friedmann-Gleichung hinschreiben, Lösung zur Friedmann-Gleichung, dann herleiten, ableiten. Und, ja, also die grundlegenden Sachen werden abgefragt natürlich. Ja, was ist die kosmologische Konstante und so. Das wäre dann jetzt eine Verständnisfrage. Oder so, sonst noch Fragen, wenn wir schon dabei sind, zum Ablauf der Vorlesung? Ja?
Du hast letztes Mal gesagt, die dunkle Materie ist kalt. Was heißt denn kalt? Im Sinne von Gehirn oder im Sinne vom Innern von Sternen?
Gut, das sind wir... Ich stelle es gleich nochmal, komme gleich dazu. Ich will erst nur den formalen Kram abschließen. Gibt es dazu noch Fragen zum formalen Ablauf der Vorlesung? Zur Klausur, zu den Übungen? Nicht? Okay. Dann jetzt zur Frage zur kalten dunklen Materie. Das werden wir dann im Laufe der Vorlesung beantworten. Wie kommt man darauf auf kalte, warme und dunkle Materie? Das hängt damit zusammen, wie diese Teilchen ausfrieren. Also was ist die Eigenschaft der Teilchen und wie frieren die aus? Sind die Teilchen massiv und bewegen sich langsam, dann sagt man, es ist kalte, dunkle Materie. Sind die Teilchen sehr leicht, bewegen sich fast relativistisch, dann sagt man, es ist heiße, dunkle Materie. Also die WIMPs, die sind sehr massiv, sehr schwer. Das ist ein Standardkandidat für kalte, dunkle Materie. Und die Neutrinos sind ja fast masselos, das wäre heiße, dunkle Materie. Und dazwischen gibt es noch warme, dunkle Materie. Also das ist dann Materie, die liegt oder dazwischen. Das heißt, wenn die ausfrieren, liegen die irgendwo zwischen nicht-relativistischen, relativistischen Geschwindigkeiten. Dann ist im Prinzip die kinetische Energie vergleichbar mit mc². Das ist die Klassifikation. So. Gut, dann schreibe ich mir hier noch das auf, 10 Uhr. Ich habe jetzt den 17. hingeschrieben, das ist ein Montag. Ich wollte eigentlich den Dienstag haben.
Nee, der 17. ist ein Dienstag, der Montag ist der 16.
Okay, dann stimmt's. Gut. Dienstag, 10 Uhr. Dann habe ich das mir schon so notiert, dass ich den Montag nicht nehme.
Könnt ihr das auch noch anschreiben für die, die neu sind, wo das zu finden ist? Aber
das okay. Ich setze da noch einen Link ins Physikportal, oder?
Ja.
Gut, also die Vorlesung wird aufgezeichnet. Und auch die Übungen. Und finden Sie unter E-Lektüre. Uni-Frankfurt. www.bankfieri.de. Soll ich die E-Mail-Adresse von Ihnen auch noch angeben? Nee. Gut, die Lecture. Okay, so. So, dann machen wir weiter mit der Vorlesung. Ich würde Ihnen gerne noch ein paar Lehrbücher anschreiben, die ich also noch ganz schön finde zur Ergänzung zur Vorlesung, Literatur. Erstmal das eine, nach dem wir vorgehen, ist also von Gorbunow und Rubakov. Hatte ich gestern schon mal angeschrieben. Introduction to the Theory of the Early Universe. War da Band 1, Hot Bing Bang Theory. Das Buch ist sehr aktuell, von 2011. So. Okay, dann gibt es ein Buch von Peter und Uzan, ein sehr dickes Buch, ist sehr feldtheorielastig, Primordial Cosmology. Das ist von 2009. Dann der Meister selbst, Weinberg, hat nochmal ein Lehrbuch nur über Kosmologie herausgebracht in 2008 mit dem knappen Titel Cosmology. In typischer Weinberg-Manier, sehr fundiert, algebraisch, analytisch. So. Ein schönes Buch gerade für die kosmische Mikrowellenstrahlung ist von Giovannini. Gibt am Anfang eine Einführung in die Kosmologie, geht dann nachher hauptsächlich auf die kosmische Hintergrundstrahlung ein. A Primer on the Physics of the Cosmic Microwave Background Radiation. Das ist von 2008. CMB. So. Ein sehr schönes Buch gibt es von Mukanov. Mukanov ist einer der wenigen Kosmologen in Frankfurt, in Deutschland. Der hat eine Lehrstuhl in München, hat ein Lehrbuch rausgebracht 2005. Physical Foundations of Cosmology. Das ist eine sehr schöne Einführung in die Kosmologie, auch russisch, analytisch-algebraisch aufgebaut, aber sehr fundiert. Mukanov kennt sich wirklich aus in der Quantenfeldtheorie wie auch in der Kosmologie. Und dann gibt es noch ein Buch, will ich Ihnen noch nennen, das ist von 2006. Das ist jetzt so ein bisschen anders als die anderen Bücher, aber ich finde, es gibt noch eine bessere Einführung, also gerade für die Leute, die jetzt so im Bachelorstudium sind. Für die ist das eine sehr schöne Einführung von Bergström und Goba. Und der Fokus des Lehrbuchs ist eigentlich Astroteilchenphysik, aber am Anfang ist sehr viel Kosmologie drin und es wird auch sehr anschaulich erklärt. Denn das wurde von einem Beobachter geschrieben und einem Theoretiker. Also Lars Bergström ist der bekannte Theoretiker aus Stockholm, der auch im Nobelpreiskomitee mit drin sitzt. Und Gober war ein Mitarbeiter aus seinem Institut, der aber hauptsächlich Beobachtungen macht. Und von daher ist es eine sehr eingängliche Einführung. Cosmology and Particle Astrophysics. Also die späteren Kapitel gehen natürlich dann mehr auf Teilchenastrophysik ein, aber gerade die ersten Kapitel sind sehr schön. Als Ergänzung. So, ja, dann gibt es noch ein paar Klassiker und ältere Lehrbücher, die lasse ich jetzt mal weg. Also ein Klassiker gibt es natürlich von Weinberg von 72, sein Buch über Gravitation und Kosmologie. Aber mittlerweile hat sich ja so viel getan in den letzten paar Jahren, dass ich Ihnen jetzt nur die neuesten Bücher aufliste, die auch wirklich zum Beispiel dunkle Energie betrachten und dunkle Materie im Detail. Das haben die älteren Lehrbücher zum größten Teil nicht mit drin. Und auch die neuesten Daten von WMAP sind zum Beispiel dann natürlich nicht diskutiert. Die finden Sie aber in diesen Büchern wieder. So, dann kommen wir zur Einführung. Und wir fangen an mit natürlichen Einheiten. Und ich hatte das in meiner letzten Vorlesung schon eingeführt, aber das sind einfach Einheiten, mit denen sich dann einfacher rechnen lässt und das ist gang und gäbe mittlerweile in der, nicht nur in der Teilchenphysik, sondern auch in der Kosmologie. Also Einführung. Natürliche Einheiten. Oder? Also die Planck'sche Konstante, das Planck'sche Wirkungsquantum. Konstante h quer, die Lichtgeschwindigkeit c und die Boltzmann-Konstante k Boltzmann, die schmeißen wir aus unseren ganzen Gleichungen raus. Was heißt das? Das heißt, jegliches Wirkungsquantum wird also in Einheiten von h quer gemessen. Jegliche Geschwindigkeit wird in Bruchteilen der Lichtgeschwindigkeit gemessen. Und die Temperatur wird im Prinzip immer in Einheiten der Boltzmann-Konstante gemessen. Ja, das steckt dahinter. Und formal heißt es dann, dass man h quer gleich c gleich k Boltzmann. Machen wir mal so. Gleich 1 setzt. Und das meint man mit natürlichen Einheiten. Das heißt, in diesen natürlichen Einheiten wird dann jegliche Geschwindigkeit eine dimensionslose Größe. V ist dann nicht V, sondern V über C steht im Prinzip immer da. Ne? So. Das heißt dann aber auch, wenn ich mir jetzt Gleichungen und Beziehungen angucke, die ich kenne, dass einige Größen dann in diesen Einheitensystemen die gleichen Einheiten haben, die gleichen Größe haben. Also zum Beispiel die Masse, m, die Energie, e, und Temperatur haben die gleichen Einheiten. Denn wir wissen ja, dass E ist gleich mc². Wenn wir c gleich 1 setzen, ist im Prinzip die Masse, dann muss die gleiche Dimension haben wie die Energie. Und E ist, die thermische Energie ist die Boltzmann-Konstante mal der Temperatur. Das heißt, wenn wir die Boltzmann-Konstante gleich einsetzen, dann hat die Temperatur die gleiche Dimension formal wie die Energie. Also. Gleiche Einheit in diesem Einheitensystem. Das ist dann eine Größe. Und wir können zum Beispiel dann alles in einer Größe angeben und normalerweise gibt man das an in der Teilchenphysik in Gigaelektronenvolt. So, also oft benutzt wird dann eben die Einheit 1 GeV. Das entspricht dann 10 hoch 9 Elektronenvolt. Die Masse, warum wählt man das? Weil die Masse des Protons sehr oft auftaucht. Und die Masse des Protons ist fast genau 1 GeV. Ist 938 GeV. Und dann kann ich eben umrechnen, was entspricht dann einem Kelvin. Indem ich eben jetzt hier die Boltzmann-Konstante einsetze und die Lichtgeschwindigkeit benutze, dann kann ich eben sagen, 1 Kelvin entspricht dann ungefähr 10 hoch minus 13 Gigaelektronenvolt. Also ich kann die Temperatur jetzt auch nicht in Kelvin ausdrücken, sondern in diesem Einheitensystem als Funktion, also als in Einheiten der Energie, in GeV ausdrücken oder in Einheiten der Protonenmasse. Dann Zeit- und Längenangaben haben dann die inverse Dimension. Inverse Einheiten oder Dimensionen. Größe. Also denn E ist jetzt H quer Omega. Und Omega hat die Einheit 1 über Sekunde. Omega, die Einheit von Omega, entspricht ja der Einheit von Zeit hoch minus 1. Und Längen wären C mal T. Das heißt, ob ich nur eine Längenangabe mache oder eine Zeitangabe, das ist, da die C gleich 1 ist, ist es äquivalent in diesem Einheitensystem. Ich kann also entweder sagen, das Licht bewegt sich jetzt einen Meter weit, oder ich kann eben sagen, das Licht braucht eben einen Bruchteil, den entsprechenden Bruchteil der Zeit, um einen Meter voranzukommen. Das ist dann in diesem Einheitensystem äquivalent. Gibt die gleiche Größenordnung oder Skala wieder. So, ein GeV, das heißt, entspricht dann auch irgendwie einer Zeit, wenn ich da wieder C einsetze. Mit ungefähr 10 hoch minus 24 Sekunden oder eine Längeneinheit, jetzt muss ich hier die minus 1 noch einsetzen, entspricht dann ungefähr 10 hoch minus 14 Zentimeter. So, dann kommen wir gleich zur ersten Übung für nächste Woche. Übung oder Problem 1. Überprüfe obige Relation. Sie wissen, wo Sie ja H quer C und K Boltzmann finden und können das dann entsprechend umrechnen. Gut. Es gibt natürlich noch andere wichtige Einheiten, die man nun sehr schön auf eine einzige Skala rückführen kann. Das ist die Planck-Skala. Das heißt, die Skala, wo also ich erwarte, dass Quanteneffekte und Effekte der Gravitation gleich groß werden und ich zur Quantengravitation übergehen muss. Und das ist die Planck-Skala oder Planck-Einheiten. Wie kommt das nun rein? In natürlichen Einheiten kommt diese Planck-Einheit sehr natürlich rein. nämlich die Gravitationskonstante G in natürlichen Einheiten hat die Dimension von 1 über Masse zum Quadrat. Also, Dimension von G entspricht der Dimension der Masse hoch minus 2 in natürlichen Einheiten. Wenn ich also C gleich H quersetze, gleich 1. Das heißt, ich kann jetzt auch eine Planck-Masse definieren. Definiere Planck-Masse oder Planck-Skala allgemeiner über die Relation, dass ich sage, die Gravitationskonstante drücke ich aus als 1 über Masse zum Quadrat und die Masse, die dann da steht, ist die Planck-Masse. Also ist das die Planck-Masse, Planck hoch minus 2. Ja. Okay. Was kriege ich da für einen numerischen Wert heraus? Numerisch. Die Planck-Skala. Jetzt in GeV ist ungefähr 10 hoch 19 GeV. Die Planck-Skala. Dann kann ich jetzt natürlich auch in diesem natürlichen Einheitensystem das Ganze umrechnen und kann jetzt diese Planck-Skala umrechnen in eine Temperatur. Oder in eine Masse oder Energie. Oder in eine Zeit oder in eine Länge. Also die Planck-Länge wäre dann L Planck. Wäre dann 1 über die Planck-Masse. Ja. Und das entspricht dann entsprechend 1,6 mal 10 hoch minus 33 Zentimeter. Oder eine Planck-Zeit, T Planck, kann ich dann entsprechend damit umrechnen. Formal ist es dann mit der gleichen Dimension, 1 über die Planck-Masse ist dann 5,4 mal 10 hoch minus 44 Sekunden. Und ich kann auch eine Masse angeben, ich kann das nun auch wieder in Gramm zurückrechnen, indem ich jetzt wieder hier die entsprechenden Größen einsetze. Also eine richtige Planck-Masse angeben, nicht nur eine Planck-Energie.
Und hat das im Sommer begonnen, warum das in Zentimeter, wie viel Meter man gibt?
Warum das hier in Zentimeter angegeben wird?
Ja, das ist hier immer Meter als Maß genommen.
Ja, das hat historische Gründe.
Okay.
Und also gerade die Astrophysiker, die hinken immer so ein bisschen hinterher, neue Einheitensysteme zu übernehmen. Also wenn sie Astrophysik hören, dann werden sie feststellen, die Nomenklaturen, die da sind, sind sehr archaisch, also gehen weit zurück. Das Magnitudensystem zum Beispiel, ne, wie das bezeichnet wird, oder andere Sachen. Und das ist auch mit den Einheiten so. Also das ist auch übernommen worden für die Kosmologie. Und da wird alles in Zentimetern hauptsächlich angegeben. Aber ab und zu kommen auch schon ein paar Leute und benutzen Meter. Ja. Aber sehr oft wird alles in Zentimetern angegeben.
Meter ist man halt jetzt als Physiker gewohnt.
Ja.
Deswegen würde ich jetzt so gesehen, hätte ich jetzt nicht gewohnt, warum nicht einfach 1,6 mal 10 hoch minus 36 Meter und da für die Länge in natürlichen Einheiten nicht einfach 10 hoch minus 17 Meter angibt.
Ja, die Kosmologen hinken hinterher. Also CGS-System werden Sie so oft finden, nicht das SI-System. So, die Planck-Masse kann ich jetzt umrechnen. Wenn ich die Energieskala habe, kann ich es auch in eine richtige Masse ausrechnen, also in Gramm. Dann stellt sich heraus, das sind ungefähr 2 mal 10 hoch minus 5 Gramm. Also das wäre im Prinzip eine Amöbe oder so, der hätte also dann die Masse auf der Planck-Skala. So, Übung, können Sie sich gleich vorstellen, was die nächste Übung ist. Übung überprüfen, ob ich nicht hier irgendwo einen Fehler gemacht habe und ob diese Skalen alle stimmen. Vielleicht habe ich es ja auch falsch abgeschrieben. So, aber diese Skala, die setzt jetzt auch die Skala im Prinzip den frühesten Zeitpunkt und die frühesten Skala, die frühesten Energien, die ich überhaupt im Universum dann haben kann, wenn ich jetzt zurückgehe zum Urknall. Ja, wenn wir hier einführen, dass also das Universum dehnt sich aus, das heißt, irgendwann muss ich das auch zusammengedehnt haben im Urknall. Und das wäre im Prinzip die Zeit, bis zu der ich zurückgehen kann. Und vor dieser Zeit muss ich sagen, ist Quantengravitation, weiß ich nicht, was passiert. Das ist dann die Planck-Skala, die ich erreiche. Oder dann eben habe ich Abstände von 10 hoch minus 33 Zentimetern, also 10 hoch minus 35 Meter. Da hört es dann einfach auf. Kleinere Skalen kann ich nicht auflösen, auch nicht in der Kosmologie, wenn ich ins frühe Universum gehe. Oder die entsprechende Energieskala oder Temperaturskala. Ich kann Temperatur dann halt auch in 10 hoch 19 GeV ausdrücken oder halt dann auch als Temperatur, können wir uns auch überlegen. Also ein Kelvin hat 10 hoch minus 13 GeV, das heißt, wir sind also hier irgendwo bei 10 hoch 13 plus 10 hoch 19, 10 hoch 32 Kelvin, können wir auch dazu schreiben. Also eine Planck-Temperatur können wir dann auch definieren. Machen wir das doch gleich mal. T Planck ist dann ungefähr 10 hoch 32 Kelvin. Bis zu der Temperatur können wir also rückwärts gehen ins frühe Universum und dann, wenn es zu höheren Temperaturen geht, müssen wir sagen, Quantengravitation können wir nicht weiterrechnen. Ja? So haben Sie also für jedes System haben Sie gleich eine Skala, egal wie Sie das betrachten, thermodynamisch oder Streuprozesse, energetisch oder Mikroskop. Da habe ich eine Längenskala oder Zeitskalen, die ich irgendwo, irgendwelche Prozesse, die auf bestimmten Zeitskalen stattfinden, habe ich sofort die entsprechende Skala vorliegen, diesen natürlichen Einheiten, wo ich sagen kann, stopp, da kommt jetzt die Quantengravitation ins Spiel, da muss ich aufhören. Ja, das ist der Vorteil von diesen natürlichen Einheiten. Noch Fragen dazu? Schauen Sie sich mal dazu, schauen Sie es an, machen Sie die Umrechnung und dann werden Sie sehen, das ist ganz hilfreich, das ist relativ einfach. Ja, man muss dann nachher, wenn man irgendwelche Gleichungen hat und möchte das dann umrechnen in CGS-System, in SI-System, dann muss man halt diese Konstanten wieder einsetzen, CH quer und K Boltzmann. Muss man sich dann überlegen, in den Gleichungen, wo welches C muss in welchen Größen dann dastehen, damit das Ganze wieder passt. Und dann kann man es umrechnen in die SI-Einheiten oder CGS-Einheiten.
Das sind ja alles so winzige Werte, nur bei dieser Masse, die ist ja ziemlich groß, das heißt, die kann man in einem ganz normalen Schülermikroskop angucken. Sieht man da schon Quanteneffekte?
10 hoch minus 33 Zentimeter, nein, das können Sie nicht. Masse. Bei der Masse? Ach ja, 10 hoch minus 5 Gramm.
Das ist doch sonderbar.
Das ist sonderbar, ja. Nee, das heißt nicht.
Nee.
Ja, ja, ja. Also das würde ja heißen, jede Amöbe wäre eine Planck-Amöbe, aber das ist natürlich nicht.
Ja, das ist
kurios. Ja. Aber das ist in natürlichen Einheiten wäre das dann.
Was heißt das für eine Massenskala? Ich muss nochmal nachfragen. Ab dieser Messgröße gilt Quantengravitation.
Ja.
Sodass wir da nicht mehr mit unseren Systemen angehen können.
Ja. Also von daher würde ich, da haben Sie schon recht, würde ich also das vielleicht ausklammern. Denn wenn ich jetzt mir irgendwelche Massenskalen angucke, dann kann ich eben nicht sagen, überhalb von 10 hoch minus 5 Gramm muss ich aufhören, dann habe ich Quantengravitation. Also wir sind alle irgendwie quantengravitative Objekte. Das wäre ja dann Quatsch.
Was heißt die Quantengravitation? Heißt das, dass sich so zwei Massen bereits nicht mehr wie nach dem Gravitationsgesetz anfangen?
Ja, zum Beispiel. Man weiß es ja nicht, was da passiert. Also Quanteneffekte spielen dann die dominante Rolle. Ja, die Sache ist einfach so, wenn ich jetzt... Ja?
Ist es dann so, Quantengravitation jetzt beispielsweise, wie das bei, haben wir jetzt halt gerade in Atome, dass beispielsweise drei Quarks halt ein Nukleon bilden, das so gesehen durch die Quantengravitation bei denen unheimlich die Masse entsteht? Oder sowas?
Das wüsste ich auch gern, das kann ich nicht beantworten. Das ist noch eines der Rätsel. Man hat Parameter im Standardmodell und setzt die erstmal an. Wo diese Parameter herkommen, weiß man nicht. Also ein Modell ist natürlich, dass man sagt, diese ganzen Massen der Quarks kommen durch den Higgs-Mechanismus. Also der gleiche Higgs-Mechanismus, der die W- und Z-Bosonen massiv macht, würde auch die Quarks massiv machen. Und das ist Physik jenseits des Standardmodells.
Ja, das meine ich, damit wäre das dann so gesehen das Problem mit der Quantengravitation ähnlich oder hat das noch?
Also man könnte das vielleicht auch mit anderen Theorien erklären vor der Quantengravitation. Mit irgendwelchen erweiternden Modellen, SUSY-Modellen, wo irgendwelche anderen Higgs-Teilchen noch drin sind. Also Quantengravitation muss es nicht notwendigerweise sein. Oder Stringtheorie. Also die Stringtheorie, die operiert ja auf dieser Planck-Skala, ne? Meistens. Da arbeiten die. Und warum kriege ich diese Skala rein? Warum ist es dann so relevant? Also wenn ich jetzt mir hier angucke, irgendwelche Prozesse und das Gravitationsgesetz geht ja irgendwie wie g mal g über r Quadrat. Also das wäre wie g über eine Abstandsskala. Das heißt, wenn ich also jetzt Abstände habe von der Planck-Skala multipliziert mit g, dann wird es von der Größenordnung 1. Und dann gibt es eine weitere Übungsaufgabe, die ich Ihnen dann stellen will, nämlich zu zeigen, dass diese Gravitationskonstante, die ja im Prinzip eine Kopplungskonstante ist der Gravitation, dass die ganz, ganz schwach ist. Also weitere Übung wäre dann, vergleichen Sie die Kraft zwischen zwei Protonen und der elektromagnetischen Wechselwirkung. Also Relation zwischen Gravitationskraft und Coulomb-Energie. Na gut, wir müssen es auch Kraft sagen, wir sind ja Coulomb-Kraft zwischen zwei Protonen. Dann kriegen Sie eine Beziehung, dann kriegen Sie einen Vergleich der Größe der Gravitationskraft, das Verhältnis der beiden. Also nicht Relation, sondern ich müsste hier schreiben Verhältnis zwischen. Wie groß ist das Verhältnis zwischen Gravitationskraft und Coulombkraft zwischen zwei Protonen? Und den Abstand zwischen den zwei Teilchen können Sie selbst wählen. Ja. Gut, es gibt noch eine weitere Einheit in der Kosmologie, und zwar kosmologische Skalen. Gerade in der Astrophysik 2-Vorlesung, wenn ich also jetzt irgendwelche großräumigen Strukturen mir angucke im Universum, dann wird es in Megaparsec ausgedrückt. Ein Megaparsec, und das entspricht ungefähr 10 hoch 3 mal 10 hoch 24 Zentimetern. Das ist noch eine weitere Skala, die wir ab und zu dann brauchen, wenn wir jetzt gerade so Expansion uns angucken und großräumige Strukturen im Universum. Wollen da schon welche rein? Ist schon kurz vor 1. Okay.
Kurze Frage noch.
Ja.
Die Tatsache, dass es jetzt Planck-Skala heißt,
ja.
Suggeriert das jetzt, also das tatsächlich irgendwie Zusammenhang, den ich jetzt gerade noch nicht sehe, zwischen dem Wirkungsquantum und diesen Größen besteht, oder ist es einfach nur, weil der Herr Planck...
Der Herr Planck hat es separat eingeführt. Der hat also das H-Quer hat er ja eingeführt da in seinen Arbeiten um 1900. Und die ganzen anderen Skalen, die hat er, glaube ich, in den 20er Jahren eingeführt. Aber er hat das halt nie, also in der Planck-typischen Art und Weise, der war ja sehr zurückhaltend, hat er das einfach so eingeführt und dann hat man das im Nachhinein entdeckt und benutzt es jetzt überall. Noch Fragen zu Planck-Einheiten? Ich würde dir gerne noch zumindest einen Hubble-Parameter zeigen. Und dann machen wir für heute Schluss. Oder? Ich habe, glaube ich, nur noch ein paar Minuten. Also der Hubble-Parameter, machen wir den noch. Bis sie uns rausschmeißen. Brauche ich aber Platz. Der Hubble-Parameter, der hat ja so ganz komische Einheiten. Wer weiß denn, wie groß der Hubble-Parameter ist? Kennt da jemand einen Zahlenwert aus der Vorlesung bestimmt? Astro 2 vor. Wer hat Astro 2 gehört? Ah, der ist heute nicht da. Oder? Hm? Nee, ist nicht mehr.
Der wurde aber so gerade wieder korrigiert.
So genau will ich es auch nicht wissen. Ja, ja, wurde gerade korrigiert. Und zwar von der Planck-Mission runtergesetzt auf den Wert. Also es gibt natürlich Bemühungen, diese die Hubble-Konstante zu bestimmen. Und bis vor 5 bis 10 Jahren war die nur auf dem Faktor 2 genau bekannt. Mittlerweile durch die neuen WMAP-Daten und genauere Beobachtungen großräumiger Strukturen, also Galaxienbeobachtungen, und jetzt durch die neuen Planck-Daten kennt man den Wert jedenfalls wesentlich besser. Also der Hubble-Parameter ist ein Maß für die Expansion des Universums. Also Maß für Expansion des Universums. Wir werden es dann noch genauer einführen und besprechen. Ein Maß für die Expansion des Universums. Das heißt, wir brauchen eine Größenskala. Also eine Größenskala, einen Skalenparameter. Einen Ausdehnungsparameter brauchen wir, der uns die Ausdehnung des Universums beschreibt. Also führen wir einen Skalenfaktor ein. Führe Skalenfaktor ein. Und den nennen wir, diesen Skalenfaktor nennen wir einfach a, und der hängt aber von der Zeit ab im Allgemeinen. Und der ist dimensionslos. Und ein Maß für die Expansion wäre die Änderung dieses Skalenparameters als Funktion der Zeit. Änderung der Skala. Das heißt, es wäre dann dA von t nach dt. Und das nennen wir im Folgenden immer A-Punkt oder A-Punkt von t. Und das Ganze normieren wir. Und dann kriegen wir den Hubble-Parameter. Das ist der Hubble-Parameter. Der ist also A-Punkt von t, Maß für die Expansion, normiert auf diesen normalen Skalenparameter a von t. So. Das ist die Definition des Hubble-Parameters. Und das heißt, er ändert sich als Funktion der Zeit im Allgemeinen. Und heute hat er einen bestimmten Wert, h von t0. Das nennt man die Hubble-Konstante, H0. Und das heutzutage sind 70 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Eine sehr dubiose Einheit. Kommen dazu, warum das so ist. Das ist also die Hubble-Konstante. Sehr gut. Länge durch Länge. Das ist eigentlich eine Zeiteinheit, ja? 1 über Zeit. Das heißt, ich kann daraus sofort eine Zeitskala rausziehen aus dieser Größe. Ja? Das wäre dann im Prinzip das Alter des Universums. Stimmt nicht ganz, wir müssen dazu eigentlich die Energiezusammensetzung des Universums wissen, um die genaue Zeit auszurechnen. Und eine erstaunliche Tatsache ist, dass dieser K-Wert ziemlich genau dem Zeitalter, dem Universum entspricht, wenn man verbesserte Modelle benutzt. Und zwar kriegt man dann raus, also das h, genau die Dimension von h, ist ja eigentlich eine Dimension von einer Sekunde hoch minus 1. Das heißt, ich kann jetzt so ein th, eine Hubble-Zeit definieren. definiere ich als 1 über H0. Und in der Tat kriegt man daraus ungefähr 14 Milliarden Jahre. 14 Milliarden Jahre. Aus dieser einfachen Beobachtung. Ja. Und warum hat es so komische Einheiten? Durch das Hubble'sche Gesetz. Der Hubble hat nämlich Abstände gemessen von Galaxien in Megaparsec, hat die Fluchtgeschwindigkeit bestimmt in Kilometern pro Sekunde und das ist die relative Konstante dazwischen. Das heißt, man kann nun ausrechnen, gehe ich zum nächsten Superhaufen oder zum Virgo-Haufen, 15 Megaparsec entfernt, der muss sich dann mit 15 mal 70 Kilometer pro Sekunde von uns wegbewegen, scheinbar und so weiter. Gehe ich zum anderen Haufen, dann entsprechend schneller. Ja. Man sagt, in der Kosmologie habe ich, das ist das kosmologische Prinzip, habe ich also ein isotropes, ein homogenes Universum. Das heißt, ab einer Skala von ungefähr ein paar 10 Megaparsec, 50 bis 100 Megaparsec, ist das Universum isotrop und homogen. Das sind die kosmologischen Skalen, wo ich sage, jetzt mache ich Kosmologie. Alles, was darunter ist, sind andere Feinheiten. Zum Beispiel der Abstand zur Andromeda-Galaxie, 700.000 Kiloparsec. Da kann ich keine Kosmologie machen, denn dieses System ist gravitativ gebunden. Wenn ich also jetzt den Raum expandieren lasse, dann bleiben die gravitativ gebunden. Die drehen sich immer noch übereinander. Auch unser Planetensystem, obwohl sich das Universum ausdehnt, bleibt gravitativ gebunden. Die Anziehungskraft zwischen denen ist einfach größer als jetzt die Expansion des Universums. Die bleiben gebundene Systeme. Das ist dann für Systeme, die gravitativ entkoppelt sind, die also keine Gravitationskraft mehr austauschen können, die bewegen sich von uns weg. Also auf ganz großen Skalen bewegen sie sich weg. Aber hier, unser Sonnensystem ist gebunden, der Mond haut auch nicht ab, der bleibt bei uns, eben weil er gravitativ gebunden ist. So. Ja, dann machen wir hier heute Schluss. Wir sehen uns dann wieder am nächsten Dienstag um 10 Uhr. Hier in diesem Hörsaal. Machen dann weiter.